Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen, Pop und Pubertät. Es ist der zweite Teil des Jahres 2003. Die Gäste sind Alex Batzke und Martin Pieler. Und den Anfang macht aus dem Off Klaus Bieler mit einer sehr persönlichen Geschichte.
2003, für mich ein unglaubliches Jahr. Lebensverändernd. Und das hat natürlich mit Familie zu tun. Ich war 32 und, nee, halt 31. Als unser Erstgeborener zur Welt kam, Elias, und es war, wie ihr schon erzählt habt, der Rekordsommer. Es war unfassbar heiß. Ich glaube, im Krankenhaus war es 50 Grad oder so, Südseite des Zimmers. Und eine Schwitzerei. Wir haben in einem Dach, in einer Dachwohnung gewohnt damals. Und es war wirklich unerträglich und ich habe meine Frau nicht beneidet, in dieser Wahnsinnshitze dann schwanger zu sein, im Endstadium, sage ich mal. Es war auf jeden Fall unglaublich. Und dann kam unser Erstgeborener, unser Elias, zur Welt und alles war schlagartig anders. Aber wem sage ich das? Ich glaube, es sind ja viele Väter jetzt hier unter uns. Und was ich noch erzählen möchte, im Bauch hat Elias zwei Konzerte erlebt, mindestens eins mit Luca Blum im Jazzhaus. Das war natürlich sehr schön und gediegen, sage ich mal. Ich glaube, man war sogar ganz weit vorne. Und das zweite Konzert, das war in Böblingen. Das war Coldplay auf der A Rush of Blood to the Head Tour. Es gibt eine DVD, Live in Paris heißt sie, glaube ich, die ist von 2002, ein paar Monate vorher aufgenommen. Die ist super fantastisch und zwar noch ohne diesen Keyboard-Teppich zwischen jedem Lied. Ab dort, ich glaube, ab 2003 wurde es dann wirklich überlebensgroß, alles, was Coldplay gemacht haben. Aber es war in Böblingen natürlich ein wunderbares Konzert. Ich habe sie ein paar Jahre später, ich glaube, auf der X&Y-Tour gesehen. Ich meine in der SAP-Arena und dort war es längst nicht mehr so bewegend und ergreifend wie damals in Böblingen bei der A Rush of Blood to the Head-Tour. Zu der Tour gab es auch eine DVD-CD-Collection. Da spielte sogar das Lied See You Soon. Das war ja noch vor Parachutes, ein wunderbares Lied mit absolut absurder Stimmung auf der Akustikgitarre. Ganz toll. Und danach ging es ja dann allmählich mit Coldplay Richtung Kommerz. Die dritte LP, dann X&Y, das war ja eher so eine Suche, was machen wir denn jetzt? Aber Rush of Blood to the Head war schon überlebensgroß, aber wie gesagt, das Konzert mit Elias im Bauch meiner Frau. Ein ganz tolles Erlebnis.
Martin.
Okay. Ich bleib mal noch im deutschen und größtenteils auch deutschsprachigen entferntesten Hip-Hop-Bereich Black Music. Seed hat ihr zweites Album gemacht, nämlich Music Monks. Ja, und Seed ist ja so, ich glaube, aus Berlin, ich glaube, das sind irgendwie so 11 Leute oder noch mehr, eine Band, die so Rugger, Reggae, Hip-Hop,
Dancehall,
Kram macht, berühmtes Mitglied wahrscheinlich Peter Fox aufgrund seines Soloalbums, der da die deutschsprachigen Gesangsparts und Rapparts macht, aber halt auch englischsprachig und auch viel in so einem, in diesem Patois, also diesem jamaikanischen Akzent und so. Und ich glaube, also gerade in den 2000er, in den Nullerjahren einfach so praktisch deutsche Chanta Paul, ne? Also irgendwie, man konnte das nicht hören, ohne gute Laune zu kriegen. Man kann das nicht hören, ohne sich bewegen zu wollen, gerade irgendwie so im Sommer. Und ich habe mir jetzt das Album auch nochmal angehört. Und da ist mit Water Pompeii, What You Deserve Is What You Get, da weißt du, hier die ersten Sonnenstrahl-Frühlingstage habe ich das im Auto gehört. Ich war direkt auf Wolke 7. Also es ist einfach so glücklich machend, einfach diese Musik. Und ich weiß nicht, ob es 2003 war oder kurz danach, die habe ich auch schon mal live gesehen in Oberhausen in der Turbinenhalle. So ein ganz, also eigentlich damals für die Band eine viel zu kleine Location, aber was solchen Konzerten ja auch gut tut. Also wo dann so nach Lied 3 der Schweiß von der Decke tropft, weil einfach viel zu viele Menschen da drin sind und sich alle bewegen wollen und so. Das war schon krass auch.
Ja, mir ist das Album ein bisschen zu Reggae-lastig gewesen irgendwie so, weil ich so Reggae immer so ein bisschen langweilig fand, aber die Lieder, die du jetzt angesprochen hast, die sind natürlich super, ne? Also klar. Da gab es später natürlich dann so Hits, die noch ein bisschen krasser waren, ne? So wie Ding oder so, die noch ein bisschen geiler nach vorne gehen. Und Dickes B geht halt auch irgendwie noch ein bisschen cooler. Die Sachen, die nicht ganz so Reggae-lastig sind, die haben mir besser gefallen. Ja.
Verstehe ich.
Aber es ist aber Geschmackssache.
Ich habe, vielleicht passt ja diese Gelegenheit jetzt gerade, da ein wenig eine Korrektur vorzunehmen. Ich habe ja dieses Peter Fox Album in unserem Jahresrückblick total vernichtet eigentlich. Und wurde da darauf hingewiesen, dass ich mich da irre, von einem befreundeten Paar. Grüße an Flo und Steffi. weil da sind doch gute Lieder drauf. Und ich habe mir jetzt das nochmal angehört. Da ist tatsächlich ein bemerkenswertes Lied drauf. Zumindest das muss man mal erwähnen. Toskana Fanboys, ein Duett mit Adriano Celentano tatsächlich. Peter Fox.
Echt?
Ja, das muss man sich mal anhören. Und das ist wirklich gut. Also so weit bin ich gar nicht gekommen. Das ist das vorletzte Lied. Ist es mir durch die Lappen gegangen in meiner Kritik.
Ja.
Wollte ich aber hier noch nachtragen.
Ja, einer von Seed ist doch auch vor kurzem gestorben, ne? Also es war ja so, du sagtest ja 11 Leute und dann aber diese 3 E's stehen ja für die Frontman und ich glaube, jetzt ist dann einer von denen gestorben, von diesen 3 E's, oder? Wer war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall hat das, glaube ich, auch was mit der Band gemacht, so. Weiß das jemand?
Nee. Ich lese gerade nach. Bis zum Tod des Sängers Demba Nabe, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, im Mai 2008.
Was? 8?
Also schon ein Weilchen her.
Vor kurzem, wie die Zeit vergeht.
Ja, ja. die Jahre rasen mit zunehmendem Alter immer mehr.
Ja. 18. 2018. Du hast 8 gesagt, ja.
Gesagt?
18.
Ja, okay. So.
Aber das, ist ja okay. aber auch 2008 und 2018 sind ja 3 bis 4 Minuten auseinander. Ne?
Also es war alles vor Corona und dementsprechend ist das alles sehr lange her. So, okay.
Ja, auf diesem Planeten in Interstellar irgendwie 2 Sekunden.
Ja, genau. Dieser vor dem schwarzen Loch da. Ja, genau. Okay. Dann bin ich dran, oder?
Ja.
Oder haben wir noch was zu ergänzen zu Seed?
Ich nicht.
Okay. Wir bleiben im Bereich Deutschpunk, werden aber lokaler. Die Wohlstandskinder haben das damals genannt Provinzrock. Und jetzt muss ich so ein bisschen ausholen, was so unsere Musik in dieser Zeit angeht. Wir waren viel auf so lokalen Punkrock-Konzerten. Es gab die Band, die hieß Lakanuki. Das war eine Punkrock-Band aus Bottrop. Und wir waren ganz groß, also ich komme ja aus Bottrop ursprünglich, die Stadt übrigens, in der Martin jetzt wohnt. Und ich kannte Leute aus der Band und die waren damals einfach bei uns die absoluten Megastars, weil die haben eine CD rausgebracht. Es sind Leute, die kannte man und die haben eine CD rausgebracht. Großartig. Und ich hatte damals so eine kleine Radiosendung, da habe ich die auch interviewt. Und Radiosendung ist übrigens Podcast ohne Pausentaste. Und die haben halt so punkige Sachen gemacht, auch Ska dabei, dann auch Bush-Kritik und so. Und von denen gibt es aber leider nichts mehr auf Spotify. Die haben sich irgendwann verkracht. Nachfolgebands gibt es aber schon, nämlich Esther und Crash Casino. Müsst ihr mal bei Spotify suchen. Und warum ich das alles erwähne, ist, dass bei deren CD-Release hat eine Band gespielt, die hieß oder heißt Schrottgrenze. Und die waren damals aber viel größer eigentlich als Lakanuki selber. Und auf die möchte ich jetzt eingehen mit ihrem Album Vaganten und Renegaten. Also, Das ist so eine Deutsch-Punk-Rockband aus Peine in Niedersachsen, also ne, Provinzrock. Und ja, die machen eigentlich einen viel melodischeren Rock als so Punk-Rock-Bands. Und also du merkst wirklich, so die beherrschen die Instrumente, die haben eine schöne, also er hat eine schöne Gesangsstimme, dazu gleich noch mehr. Und trotzdem ist da halt viel Stimmung drin, so Pogen mit Bier werfen, gegen 120 dB ansingen und so, bis man heiser ist. Das hat damals uns großen Spaß gemacht. So. Große Hits auf dem Album sind Lila will heim. Das habe ich auch irgendwann in diesem Podcast, in unserem Podcast schon mal gesungen. Gib mir Reibung ist auch gut, Belladonna. Und ja, also Schrottgrenze war damals auf jeden Fall ständig auch bei uns, lief ständig bei uns, kennt man wahrscheinlich so nicht. Aber Fun Fact, der Sänger Alex Tsitsigias tritt mittlerweile als Drag Queen Saskia Lavoe auf die Bühne. Und die Band hat sich irgendwann zwischendurch aufgelöst und wieder zusammengefunden und die machen jetzt, die bringen jetzt die Queerness in die Punk-Szene. Was ich total interessant finde. Also, die machen jetzt wirklich so queer empowering Punk-Rock, so mittlerweile. Also müsst ihr echt mal die neuesten Alben von Schrottgrenze nochmal angucken. Genau. Also ganz, ganz spannend.
Ja. Noch nie gehört.
Ja, ist wahrscheinlich wirklich so eine Geschichte, die fanden wir damals irgendwie gut, weil sich das so ergab, so wegen dieser lokalen Helden und
ja, die hatte man.
So. Aber ich wollte sie gerne erwähnen. So. Ja. Sie gibt es halt auch immer noch. So.
Kennst du die auch, Martin, oder?
Nee, also ich kenne dieses, das eine Lied, das Alexa angesprochen hat, weil das in unserem Podcast mal vorgekommen ist, aber sagte mir auch gar nichts. Aber okay. Ich glaube, so eine Band oder solche Bands hat ja jeder zu dieser Zeit gehabt. Also ich meine, ich habe ja auch damals, ich bin ja in Essen in der Großstadt groß geworden sozusagen und da haben wir auch jedes Wochenende in irgendwelchen Jugendzentren für irgendwie 5 € uns irgendwelche Punk-Bands angeguckt, die vor 3 Tagen gelernt hatten, wie rum sie die Gitarre halten müssen und so. Und Hauptsache, fuck, Busch ins Mikrofon schreien und Bier werfen. Ne? Ja. Fertig also ist Bier der gelungene Musikabend.
Ja, und das ist halt auch wirklich so unsere eben Sozialisation und eben auch Pubertät. Ne? Also genau dann solche Bands, die kamen halt damals wie die Primeln sprießen die aus der Erde. Ne? Und ja.
Okay.
Provinzrock.
Dann haben wir den Klaus mit seinem zweiten Album.
Ein Album, das ich sehr mag, firmiert wahrscheinlich unter dem Label Emo Rock, wobei es recht wenig rockt auf der Platte. Die Platte heißt Transatlanticism und stammt von der Band Death Cab for Cutie. Der Name ist schon ziemlich seltsam. Würde mich mal interessieren, wie der da drauf kam. Das kann man bestimmt nachlesen auf Wikipedia. Jedenfalls, es geht los mit dem Lied The New Year und das hebt nie richtig ab, das Lied. Ich finde es sehr schön, wie vieles auf der Platte. Und es sind Lieder, die meistens so langsamer sind, nie, also selten nach vorne gehen. Und der Sänger hat eine Stimme, da denkt man, schreien kann der nicht. Also es ist ziemlich hoch, die Stimme. Und er singt, finde ich, sehr schöne Melodien. Und Death Cab for Cutie taucht wahrscheinlich häufiger auf irgendwelchen Soundtracks zu amerikanischen Filmen auf, nehme ich an. Und ich finde es eine atmosphärische Platte, die wahrscheinlich viele einsame Emo-Kids damals begeistert hat. Man kann das natürlich langweilig finden oder zu süß, was auch immer. Aber es gibt ja ganzen Reigen von Bands, die so ähnlich klingen, manche ein bisschen düsterer, wie zum Beispiel Interpol oder so. Und Death Cab for Cutie klingen einfach irgendwie lieblich, aber trotzdem interessant und manchmal ein bisschen düster, auf jeden Fall sehr, sehr melancholisch. In einem Text geht es drum, dass der Name Handschuhfach falsch sei. Und dann singt er, glaube ich, was sich alles dahinter verbirgt. Und wenn man sich den Namen Handschuhfach oder das Wort Handschuhfach mal überlegt, hat er sogar recht. Denn ich glaube, niemand hat in seinem Handschuhfach Handschuhe. Es sei denn, aus dem Rotkreuzkoffer, diese Plastikdinger. Sonst, glaube ich, sind die Texte, wie man es bei solcher Musik erwartet, ohne Plattitüden oder so. Und ich kann die Platte empfehlen für einsame Fahrten über Landstraßen bei Nacht. Und ich schätze, die sind immer noch im Betrieb, diese, oder im Geschäft, diese Jungs. Und ich glaube, dass sie in dem Genre sogar Stars sind. Aber so der Mainstream-Hörer hat wahrscheinlich außer zufällig in irgendeinem Film noch nie was von Death Cab for Cutie gehört. Und das ist, finde ich, schade.
So auch ich. Das ist so ein Name, der plötzlich irgendwie aufgetaucht ist, den man immer gelesen hat, auch weil er so originell war. Ich habe, glaube ich, keine Sekunde jemals von denen gehört.
Ja, ich frage mich das die ganze Zeit gerade, weil ich kenne den Namen auch, aber ich weiß nicht woher. Es könnte sein, dass die mal in so einem OC California Soundtrack mit vorgekommen sind.
Das ich glaube ja auch, dass Serie, das so Soundtrack-Musik ist. Ja, ja. Ja, aber genau. Außen vielleicht so Indie-Filme auch eher so ein bisschen, ja, nicht ganz so mainstreamiges Zeug. Aber ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ein Name, der plötzlich überall aufgetaucht ist, jetzt habe ich schon sicher jahrelang bin nicht mehr drüber gestolpert, bis Klaus sie jetzt wieder vorgezerrt hat. Vielleicht muss man sich doch mal anhören.
Ja, auf einer einsamen Fahrt auf einer Landstraße.
Genau, ja. Jetzt habe ich einen Namen, den hat man auf jeden Fall schon mal gehört. David Bowie macht eine Platte 2003. Und der hat ja, sagen wir mal, der Bowie ist ja, hat quasi im Alleingang, ja, vielleicht mit noch zwei, drei Leuten, ja, die 80er vorbereitet und vorweggenommen und war ja Avantgarde und hat dann in den 90ern da nochmal versucht anzuknüpfen mit so zwei Alben, wo er so eine Multimedia-Film-Noir-Detective-Geschichte irgendwie vorgehabt hat mit Outside. Das war so als Trilogie geplant, das hat dann aber nicht ganz hingehauen. Irgendwie blieb es dann bei dieser ersten Platte nur und das Multimedia ist eigentlich auch auf der Strecke geblieben. Hyper-Novel war so die Idee. Und dann hat er versucht, elektronische Musik und Rockmusik irgendwie zu verknüpfen mit Earthling und da eigentlich versucht, nochmal irgendwas Neues zu machen. Und ich glaube, danach hat er es aufgegeben, irgendwie noch besonders innovativ sein zu wollen. Und dann kommt eigentlich sein Alterswerk und dann macht er 3-4 Alben, die sehr unspektakulär sind eigentlich für Bowie-Alben, aber oft sehr, sehr schön. Und das ist jetzt das dritte davon. Und er war zu der Zeit mal bei Harald Schmidt. Und ich weiß noch, dass ich habe diese Sendung gesehen und dann kündigt Harald Schmidt irgendwie den nächsten Künstler an und dann kommt einfach fucking David Bowie. Und ich weiß nicht, ich saß vor dem Fernseher und dachte, das kann doch nicht sein, dass Bowie jetzt da in Köln in diesem Kackstudio da sitzt. Bowie, ja, also es ist ja, der ist doch, also wie so ein Überirdischer. Ich konnte, er war so nett und er sah fantastisch aus, er sah gesund aus, er war topfit, glaube ich, er hat gelacht, er hat Witze gemacht, er hat da mit Harald Schmidt irgendwie rumgescherzt und er war so gut drauf und er war mir so, hatte so eine unfassbare Ausstrahlung, dass ich echt nochmal neu Riesenfan von ihm geworden bin. Und da zu der Zeit hat er dann dieses Album Reality rausgebracht. Und es ist ein relativ rockiges, so Indie-Rock, glaube ich, hat er da auch versucht, nochmal irgendwie ein bisschen reinzubringen. Tony Visconti hat es produziert, da ist dann so alter Weggefährte, ja, da ist es dann sowieso immer ein bisschen rumpelig und sperrig und rockig. Und was ich bei Bowie interessant finde bei diesen Platten ist, dass er so ähnlich wie Peter Gabriel, dass er schon so im Popformat irgendwie bleibt, aber trotzdem versucht, dem immer irgendwie was Schräges, Abgründiges, Ungewöhnliches abzugewinnen. Manchmal sind es die Sounds, manchmal sind es die Harmonien und es ist oft der Gesang, dass man echt 2-3 Mal hören muss und dann schält sich was raus und dann entdeckt man irgendwas. Und so geht's mir bei New Killer Star, bei dem ersten Lied, das war sogar eine Single. Ich meine, so eine Single kommt nie, auch nur ansatzweise in die Top 20. Aber das ist ein tolles Lied, aber man muss es halt 3-mal hören und plötzlich kommt da was, passiert da was und ich mag das wirklich sehr. Er hat Coverversionen, er macht zu der Zeit auch echt schräge Coverversionen. Er covert George Harrison, Try Some, Buy Some, schönes Lied. Und er covert eine, so eine Post-Punk-Band, The Modern Lovers hießen die, Pablo Picasso, ist mein absoluter Favorit auf dem Album. Das Original, wenn man sich das anhört, ist total langweilig. Und diese Bowie-Version ist wirklich toll. Die hat wirklich Drive und Edge und ist dreckig und irgendwie geil. Und bei Bowie, was ich schön finde, ist, auch wenn man die Alben nochmal anhört, es kann sein, ein paar Jahre vorher denkt man, ja, mir gefallen 3, 4 Lieder. Ein paar Jahre später hört man es an, denkt, nee, es sind 8. Und in 5 Jahren ist vielleicht sind es wieder nur 2 oder so. Also das ist auch wirklich, die Lieder sind so schwer greifbar. Und im Moment sind es jetzt 6 Lieder auf diesem Album, die ich richtig, richtig toll finde und für eine Playlist auf jeden Fall empfehlen würde. Und da gehören noch Days dazu oder Queen of the Tarts. Schönes Album. Und dann war 10 Jahre Ruhe. Und danach hat er ja dann plötzlich aus heiterem Himmel dann The Perfect Day noch gemacht und dann eben sein Todesalbum dann noch Black Star. Mhm. Und noch Fact dazu, es war seine letzte große Welttournee, die er gemacht hat, da zu dem Reality-Album, die Reality-Tour, da gibt's auch DVDs. Ich gucke mir das Konzert auch ab und zu mal an, weil er wirklich so toll ist und er hat so eine tolle Band, eine wunderbare Bassistin. Da gab es ein Album dann auch nochmal, ganz tolles Live-Set, irgendwie so ein ungewöhnliches Best-of, das er da spielt. Und am Ende dieser Tour ist er nochmal aufgetreten in Deutschland beim Southside und beim Hurricane in Schesel. Und das war sein letzter Live-Auftritt 2004.
Ach.
Ja, danach ist er nie mehr aufgetreten.
Also gar nie mehr oder nie mehr in Deutschland?
Nie mehr.
Okay.
Ja.
Wow, okay.
Ja. Ja.
Spannend. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der irgendwo in der Zeit Alben gemacht hat.
Ja, der hat noch einige gemacht.
Da kam noch recht viel. So, genau. Ich hätte mich nur zuletzt erinnert an dieses Musikvideo, wo er quasi schon als sich selbst als Toter spielt und danach auch kurz darauf gestorben ist. Das war ganz schön morbide.
Ja, das ganze Album stand ja schon unter dem Zeichen, dass er wusste, dass er bald stirbt. Also das war ja wirklich sein Abgesang. Ja. Und zwar vorsätzlich, auch textlich und so. Das ist alles ganz klar. Das letzte ist echt hart. Und die davor sind wirklich schöne, ungewöhnlich schräge, aber schöne Pop-Alben.
Für mich die intensivste Erinnerung, die ich mit David Bowie verbinde, ist im Jahr 2016 war ich auf Wacken und im Dezember 2015 ist Lemmy Kilmister von Motorhead gestorben. Mhm. Und die sollten eigentlich als Headliner 2016 auf dem Wacken auftreten und sind sie dann offensichtlich nicht. Und Motorhead und die Wackenmacher hat ja immer schon so eine sehr besondere Beziehung irgendwie verbunden. Und dann haben die sozusagen an dem, weiß ich nicht mehr, entweder hat da gar keiner gespielt an dem Slot, wo Motorhead hätte spielen sollen. Und dann am Ende war es dann aber irgendwie so, dass dann die so ein Farewell auch machen wollten für ihn. Und da hat dann, haben die dann halt so angeregt, dass dann irgendwie die ganze, das ganze Infield sozusagen Heroes von Bowie gesungen hat. Und da war ich halt auch dabei und das war wirklich
toll.
Obwohl ich selber gar nicht jetzt so ein großer Motorhead-Fan bin, aber das nimmt einen dann natürlich dann trotzdem irgendwie so mit. Das
schmeckt so, ja. So abgestumpft kann man gar nicht sein, glaube ich, das sein. Nee.
Ja. Try me.
Okay. Ja, Alex schon, der ist trocken. Okay. Apropos abgestumpft. Ich habe nochmal Deutschrap. Und zwar Curse, innere Sicherheit. Curse, so prototypischer Studentenrap. Ja, also intelligente Texte, wenig Schimpfwörter, es werden keine Mütter und so weiter. Ja, und was ich hier hervorheben möchte, ist einmal das politische Lied, das, wie man so schön sagt, immer noch aktuell ist. Was ist los mit uns? Dann das rap-technisch beste Lied Rap, wo er nämlich dann beweist, dass er eben nicht nur dieser Studentenrapper ist, der irgendwie was erzählen will, sondern tatsächlich auch rappen kann.
Ist das, wo er da diese Regeln von Rap aufzählt oder was?
Nee, das ist Rap-Gesetze 1 bis 10 beziehungsweise 11 bis 20. Ja. Aber 11 bis 20 ist auch hier auf dem Innere Sicherheit. Aber Rap ist von der Idee her ähnlich, aber besser.
Ja.
Und dann das wahrscheinlich auch bekannteste Lied von dem Album und das für mich auch in dem Sinne wichtigste Lied ist Und was ist jetzt? So ein klassisches Trennungslied von ihm.
Ja.
Auf Piano gespielt und dann so da, also fast so a cappella dann drüber gerappt und baut auch so ganz viel Emotionen eben auf und er steigert sich dann so immer mehr in diesen, Schmerz, der dann so in Wut umschlägt und so. Und passenderweise hatte ich genau in dieser Zeit, als das rauskam, auch eine Trennung zu verarbeiten. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, und was ist jetzt? Bin ich für dich nur irgendein Ex?
Irgendein Ex. Genau. Hast du dich so richtig in dem Song
Ja, wie man das machen muss. Genauso muss man das machen. Man muss nach einer Trennung diesen Trennungssong suchen und da muss man sich in seine Trauer richtig einlegen, wie so eine Sardine.
Ja, und richtig drin, ist genau, richtig schön immer wieder rum. Ja, ich find Curse von seinem Gesang her immer ziemlich signifikant. Der hat immer diese E, so lang es geht und steht. Das ist immer so, das ist so das Curse. Habe ich jetzt gelesen, der kommt ja aus NRW. Und er heißt ja mit aus Nachnamen genau, und er heißt ja mit Nachnamen Kurt mit TH. Und das ist dann die englisch persiflierte Aussprache von diesem Nachnamen. Also nicht Kurt, okay, sondern Curse. Ah, so wie das Deutsche aussprechen. So, hier.
Insider.
Steht bei
aber
Wikipedia,
hier
habe ich
noch. Der alte Rap-Insider hier, ey.
Ja, cool. Ja, nee, aber genau. Fand ich ganz interessant. Ja, ich kannte von dem hier dieses Stück, was nach dem 11. September vor allem irgendwie bekannt wurde. Hier, nichts wird mehr so sein, wie es war und so. Das, ne, und ja, also doch, mache ich. Also ich habe das auch gerne gehört, dieses Album dann.
Ja.
Achso, dann bin ich dran, ne?
Ja.
Juhu. Wir bleiben bei sexueller Diversität. Zumindest wird das beim Frontman der nun folgenden Band immer angenommen, was aber gar nicht stimmt. Zur Gründung. The Darkness. Zur Gründung. 2000 gründen drei junge Männer völlig anachronistisch eine Glam-Rock-Band, so mit Spandex-Anzügen und Ausschnitten bis zum Bauchnabel und offenen oder keinen Hosen. Und auf einer Karaoke-Veranstaltung hat dann der Gitarrist Dan Hawkins seinen Bruder Justin gesehen, wie der Bohemian Rhapsody gesungen hat und auch dazu so lasziv getanzt hat und so. Und hat ihn einfach direkt in diese Band mit dazugenommen. Justin Hawkins, also seitdem diese Falsettstimme von The Darkness und damit auch das Markenzeichen der Band geworden. Man kann das mögen, man muss das nicht mögen. Aber das Wichtige ist, dass der auch anders klingen kann. Also der wird häufig auf diese hohe Kopfstimme irgendwie reduziert. Aber wenn man sich mal so verschiedene Songs von The Darkness anhört, der singt nicht nur so. Also man sagt auch, dass er teilweise so klingt wie Robert Smith von The Cure oder halt aber auch halt viele Anleihen hat zu Freddie Mercury. Und daher kommen dann halt auch diese, homosexuellen Spekulationen, so. Man merkt diesem Album Permission to Land an, dass es ein Debütalbum ist und trotzdem fand ich das cool, dass im Jahr 2003 so einfach mal im Radio so Songs gespielt wurden, die mit so Gibson Les Paul Gitarren und einem Marshall Verstärker so richtig Classic Rock mäßig klang. So, ich fand das toll, vor allem weil ich ja in der Zeit auch angefangen habe Gitarre zu spielen, ein bisschen vorher schon, aber wir haben das dann halt auch im Gitarrenunterricht gelernt und so. Und es gab halt in dieser Zeit so eine kurze Renaissance dieser alten Classic Rock Musik. Es kam ja auch in dem Jahr, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, School of Rock raus. Also dieser Film mit Jack Black, ne, der einfach großartig war, so. Und da ist halt viel, also bei The Darkness sehr viel AC/DC drin, Led Zeppelin, Van Halen und natürlich auch Queen. Und nee, das macht Spaß. Hier I Believe in a Thing Called Love kennt jeder. Mhm. Und auf die Playlist kommen aber andere Songs von dem Album, die teilweise, wie ich finde, noch besser sind. Ja, dann gab es erstmal danach, relativ kurz danach, eine ziemliche lange Pause von dieser Band, auch Drogen induziert, und seit den 10er Jahren sind sie aber wieder da und die Alben sind auch ganz gut. Also da hört man, dass sie auch ein bisschen gewachsen sind mit der Zeit. Hot Cakes, Last of Our Kind und Pinewood Smile, die kann man sich auch mal anhören. Fun Fact: In England sind The Darkness wesentlich bekannter und Justin Hawkins hat 2020 bei The Masked Singer teilgenommen. Und da war er das Chamäleon. Und hat dann True Colors gesungen. Also der kann schon was.
So. Also könnte man vielleicht sagen, dass The Darkness schuld sind eigentlich am Classic Rock Revival. Also das waren ja eigentlich die ersten, die dann so nach den 90ern, wo ja Classic Rock einfach total am Boden war, gesagt haben, das machen wir wieder. Und der ist ja seit den 2010er Jahren ja einfach wieder omnipräsent, würde ich fast sagen. Und auch kommerziell wieder relevant irgendwie.
Ja, nicht so relevant, wie ich ihn gerne hätte, vor allem so in der Popmusik, aber ja, doch schon, ne? Genau.
Und Wahnsinn,
Mit der, also meine Permission to Land haben sie.
Aber meinen die das ernst? Ich hatte am Anfang immer gedacht, es soll eine Persiflage sein. Ist aber egal, oder? Ja.
Ist egal, oder? Man weiß es nicht so genau. Ja. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich viel Show, dann eben dieses Glamrock, ne, und dieses Abgehen da auf der Bühne und so, aber das ist doch immer, oder? Ja,
wahrscheinlich.
Also ich meine, welche Band macht, also wer macht denn ernsthaft so Glamrock und also
wisst ihr, was
heißt
ich grad,
denn, die wie heißt denn diese andere Glamrock-Band, die das so komplett übertreibt?
Kiss?
Nein, auch so würde ich jetzt tippen, wahrscheinlich zu Ende der Nullerjahre sind die. Boah, wie heißen die denn?
Ja, ich dachte, Airborne. Sind die das?
Nee.
Die gibt's auch noch. Das sind auch
aber die sind auch cool.
Ja. Aber kennt ihr, was mir gerade einfiel, die habe ich gar nicht in der Liste, kennt ihr Jet noch? Are You Gonna Be My Girl? Klar. Das ist auch 2003.
Ja. Stimmt, das war auch aus dem Jahr. Ja. Großartig.
Ganz toll. Hit. Lust for Life.
Neu, also da war auch ein bisschen Rockmusik. Ja. Kam auch in unserer 2003er Folge vor, genau. The Struts sind halt auch so ähnlich, ne? Die hatte ich ja auch schon mal hier empfohlen und so. Also, das mag ich. Ja. Das mache ich. Also gerade dieses, auch dieser wirklich cleane, also nicht wirklich cleane, sondern dieser verzerrte Klang von dieser Gibson Les Paul mit dem Marshall-Verstärker zusammen. Ja. Das ist halt, das ballert.
Ja.
Das ist gut.
Ja. Aber ich weiß, was du mit clean meinst.
Steel Panther.
Steel Panther, ja, genau. Ja, natürlich.
Ah, toll. Ja.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt vermutlich was ganz anderes von Klaus.
Ich habe mich für ein Album entschieden, das wahrscheinlich keine Sau kennt. Es heißt Logic Will Break Your Heart, und allein wegen des Titels muss man eigentlich die Platte erwähnen. Es gibt auch eine Platte von Tokotronic, die heißt Pure Vernunft wird niemals siegen, und ich mag solche Sätze sehr. Und Logic Will Break Your Heart ist eine Platte, ein Album der Band The Stills, und ich finde, die klingt wie eine Version der Strokes für Emos. Also es ist nicht so spitzig und vertrackt wie The Strokes, klingt nicht so garagig, sondern breiter, also eher für die Shoegaze-Fraktion, und trotzdem ist es ziemlich rockig. Ich hätte es gern noch weniger rockig, mehr atmosphärisch, aber es sind trotzdem ein paar sehr schöne Lieder drauf, zum Beispiel das Lied of Montreal, da gibt es sogar eine Band, die so heißt. Jetzt weiß ich nicht, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Auf jeden Fall eine Platte, die man sehr gut durchhören kann. Das ist vielleicht auch gleichzeitig das Problem. Es gibt wenig Ausreißer, aber in dem Lied of Montreal klingt es mal zwischendurch sogar nach Sonic Youth. Da denkt man, hui, was geht jetzt ab? Ansonsten sehr angenehm, und ich nenne die Platte erstens, weil ich sie gut finde, und wie schon erwähnt, wegen des Titels Logic Will Break Your Heart. Ich finde, es stimmt.
Hat er recht?
Vulkanier würden widersprechen, aber okay.
Jetzt mache ich was, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber ich bin ja hier der Host, deswegen darf ich das. Ich mache jetzt einfach, ich konnte mich nicht entscheiden, ich mache einen Schnelldurchlauf durch drei Alben. Blur machen ihr letztes Album vorläufig, bis letztes Jahr, da haben sie dann plötzlich nochmal eins gemacht. Es heißt Think Tank. Es klingt anders als die vorherigen, weil der Gitarrist nicht mehr dabei ist, Graham Coxon. Das heißt, Damon Albarn spielt, glaube ich, meistens die Gitarre. Es ist von der Gitarre her deutlich weniger originell. Die Platte klingt auch insgesamt deutlich melancholischer. Nicht mehr so lausbubenhaft, wie Blur bis dahin geklungen haben. Erwachsener auch, vielleicht ein bisschen langweiliger. Aber trotzdem wunderschöne Songs drauf, zum Beispiel Out of Time, die Single, oder Sweet Song. Dann machen Pearl Jam, bringen eine Compilation raus, eine sehr interessante, die heißt Lost Dogs. Und zwar besteht die nur aus B-Seiten, die bis dahin veröffentlicht wurden, Single-B-Seiten, Soundtrack-Songs wie State of Love and Trust vom Single-Soundtrack. Oder andere Non-Album-Tracks oder so Fanclub-Singles, die dann teilweise nur in ganz, ganz, ganz limitierten Auflagen erschienen sind überhaupt und nur Fanclub-Mitgliedern zugänglich waren. Und da ist es alles drauf versammelt. Und ich war ja eigentlich immer noch großer Pearl Jam-Fan zu dieser Zeit. Und das ist ein Doppelalbum mit fast 30 Liedern. Und ich kannte vielleicht die Hälfte davon schon aus irgendwelchen, weil man ja alles gesucht hat von Pearl Jam und wo kriegt man noch irgendwas her und irgendwie, wer hat noch irgendwas, was man noch nicht kennt, und es war eine Weile ganz schwer, noch an neue Lieder zu kommen. Fand damals, dass auch diese B-Seiten-Compilation ein ganz, ganz fantastisches Album hergibt. Und dann machen die Cardigans noch ein Album und die finde ich eigentlich immer toll seit den 90ern. Die haben ja diese zwei sehr abgefahrenen Alben gemacht mit diesem seltsamen, schrägen Easy Listening und dieser irgendwie so süß-kindlichen Stimme von der Nina Persson. Und dann stellen sie den Stil um und werden erwachsener und machen einen wunderschönen Gitarrenpop. Und das Album 2003 heißt Long Gone Before Daylight. Und ihre Stimme wird ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer. Die Songs sind wenig spektakulär, aber sie sind wunderschön und ich mag ihre Stimme extrem. Und man muss nicht nur das zweite und das dritte Lied, You're the Storm und And Then You Kissed Me, anhören. Und ich glaube nicht, man kann sagen, ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man jetzt irgendwie auf Thrash Metal steht oder so. Aber ansonsten ist es fantastischer Gitarrenpop, der mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und noch ein letztes, ganz kurz, die Beatles, Paul McCartney bringt Let It Be Naked raus. John Lennon hat ihm ja den Mix von Let It Be aus der Hand gerissen und hat Phil Spector engagiert. Und Phil Spector hat ja für ihn typisch alles mit Streichern zugeklatscht. Und das Let It Be-Album, wie wir es heute kennen, hat nie den Segen Paul McCartneys erfahren. Und dann hat Paul McCartney einen Mix in die Wege geleitet, der diesen Ballast los wird. Und es ist aller Ehren wert, aber leider wollen wir es nicht anders hören mehr. So, es ist ein schönes Beispiel eigentlich für etwas, was richtig und gut ist und was aber trotzdem keiner braucht.
Ja.
Weil wir wollen halt Let It Be so hören, wie wir es kennen. Auch wenn es damals eine vielleicht falsche Entscheidung war von John Lennon.
Naja, wer weiß, nur weil Paul McCartney dagegen ist, heißt es ja nicht, dass es falsch war.
Nee, heißt es nicht. Aber, ja. Ich finde, wenn Paul McCartney irgendwas findet, dann finde ich das einfach auch.
Ja, okay.
Okay, das war mein Schnelldurchlauf. Okay,
der Schnelldurchlauf.
Gut. Martin.
Wechseln wir das Genre, und zwar deutlich. Und hab auch mal wieder ein, wie soll ich sagen, schon zu der Zeit durchaus problematischen Künstler, aber jetzt auch mit Missbrauchsskandalen behafteten Künstler dabei, nämlich Marilyn Manson mit dem Album Gold Age of Grotesque. Was soll man zu Marilyn Manson sagen? Ich glaube, zu der Zeit schon jede urbane Legende, die es gibt, hat der auf sich vereinigt. Ne? Also ich glaube,
die Rippe.
Das mit der Rippe, wollte ich gerade sagen.
Das mit der Rippe, ja.
Selbst an Marc ist diese Geschichte nicht vorbeigegangen.
Ja, das finde ich auch total erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wieso ich das weiß.
Ja, aber es ist so, das weiß jeder. jeder weiß das.
Wenn so, dann, weiß,
ja, auch jeder. Hier beim, bisschen ernster, hier beim Columbine-Massaker, ja auch einer der ausgemachten Künstler, die daran schuld waren, sozusagen. Und ja, das Album Gold, und genau, und jetzt in neuerer Zeit eben mehrere Gerichtsprozesse wegen ja, Missbrauch von Frauen und häuslicher Gewalt. Und meine Recherchen haben ergeben, irgendwie jetzt doch alles noch nicht zu Ende. Also es gibt noch keine Verurteilung. Aber naja, sagen wir mal, sieht nicht so gut für ihn aus, würde ich sagen.
Nee. Ja, und erstaunlich, wie man nach Bowling for Columbine ja dachte, oh, Sabalot, ja, der ist aber schlau und eloquent und so. Ja, der war ja plötzlich, der ist ja eigentlich als absoluter Gewinner aus diesem Film rausgegangen. Auch.
Ja, ja, genau. Mhm. Genau, und das Album, ich würde sagen, ein klassisches Marilyn Manson Album, vielleicht zwei Lieder, die man da auf jeden Fall noch hervorheben kann und sollte, ist This is the New Shit und Mob Scene. Ich glaube auch der Zeit in aller Ohren, die solche Art von Musik ertragen konnten.
Ja, und das Cover von Tainted Love, ne?
Auch auf dem Album? Ah, okay.
Ja, also ich hab's war es auch drauf, genau. Und das ist natürlich auch echt ganz cool. Also, gefällt mir ganz cool. Jetzt, ich hab mir notiert dabei, ich mag das jetzt lieber als früher, aber nach dem, was du jetzt erzählt hast, sag ich das
schon wieder nicht mehr.
Schon wieder jetzt nicht mehr, ja, genau. Ich hab früher vor dem einfach Angst gehabt. Also, ich fand dieses.
Da muss man auch wieder sehr dringend Werk und Künstler.
Es war vor kurzem mal ein Artikel im Musikexpress irgendwie, was man eigentlich, also wie viel Künstler man eigentlich nicht mehr hören kann. Darf, allen Ernstes.
Okay.
Und da ist jetzt wirklich auch die Frage, darf man wirklich nicht so, wo man sagt, wer entscheidet das? Aber ich merke jetzt auch bei mehr und mehr Künstlern, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf die. Ja, da passiert irgendwas so. Will man sich das jetzt irgendwie noch anhören? So. Und da
kommt R. Kelly auch und so, ne?
Ja, das sind einige mittlerweile in der Liste irgendwie. Und es werden mehr.
Ja. Ja, ich fand, es war ganz coole Rhythmen auf dem Album. So, und kann man sich ganz gut anhören, finde ich, so, das Album jetzt so. Also, und dieses, was du gerade gesagt hast in This is the New Shit, dieser, ja, was ist das? Die Strophe, das haben wir ja damals wie so ein Zauberspruch immer wieder uns alle immer gegenseitig in der Schule gesagt. Man musste das auswendig können, ne? Dieses Double, Bitch, Double, Bitch, Double,
Party,
Sex, und dann forget
the violence.
Violence, bla, 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 und so weiter. Ja, das musste man drauf haben.
Sonst gehörte man nicht zu den coolen Kids. Da war man nicht der New Shit, wenn man das nicht konnte.
Genau. Das war doch damals nicht so ganz leicht. Man musste sich da so ein bisschen zuordnen zu den verschiedenen Gruppen. Also die einen haben halt irgendwie Metal gehört und die anderen Punk und die anderen Hip-Hop. Und dann gab es auch verschiedene Freundeskreise. Und ich waberte immer so wie so ein Ditto dazwischen. Ich musste immer mich neu anpassen. Immer wie so ein Chamäleon auch. Ja,
zu unserer Zeit war das alles noch mehr Highschool Musical auf jeden Fall. Mit so den Gruppen und die waren die und die waren cool und die wurden gemobbt und so. Also es war auf jeden Fall
genau. Ja.
Gut, dass es nicht mehr so ist.
Ja. Aber ich konnte mich da immer irgendwo bei den meisten irgendwie anpassen. So. Das ging ganz gut. So, wir bleiben bei hohen Stimmen. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, in was ihr in den 80er Jahren, oder ihr redet häufiger darüber, in was ihr in den 80er Jahren verknallt wart. Also Anjeta, Kim Wilde gerade schon genannt, Nena, und wir waren verknallt in Avril Lavigne, Shakira und Beyoncé. Mhm. So, und deswegen kommen wir jetzt mal, und das passt auch, weil dieses erste Soloalbum mit dem Titel Dangerously in Love von der Destiny's Child Frontfrau. Beyoncé war wirklich, also sehr interessant, und dazu war sie auch noch die Freundin und jetzt mittlerweile Ehefrau von Jay-Z. Also man musste das einfach mitbekommen, und deswegen kam ja auch direkt dieses Single raus, Crazy in Love, mit Jay-Z und Beyoncé, und was ist das für ein tolles Stück.
das geht immer noch gut rein. So beginnt auch das Album. Und es ist, das knallt, das hat richtig Power. Und das hat auch für ein Hip-Hop-Lied ein richtig gutes Schlagzeug so. Und das ist ja bei Jay-Z auch häufig so der Fall, dass er halt coole Schlagzeuge, coole Beats hat, die nicht so Drumcomputer-mäßig sind. Und so abwechslungsreich geht das Album dann auch weiter. Also ich hatte auch erst gedacht, ach komm, nimmst du das oder nicht? Ah komm, doch mal ein Pop-Album ausprobieren. Und das war echt überraschend gut. Also es ist alles so maximal erotisch. Also so richtige Rummachmusik. Und die brauchst du ja mit 16. Ja. Und da gibt es so, auch eine Single Naughty Girl. Und in dem Musikvideo, da regelt die sich wie Dieter von These so in so einem Sektglas. Und dann trotzdem sehr spannend, was da alles noch für Gaststars auf dem Album sind. Also Sean Paul ist dabei. Hier, Big Boy haben wir gerade schon genannt. Natürlich ist Sean Paul dabei.
Sean Paul ist auf jedem Album der Nullerjahre dabei.
Ja, aber halt auch hier Missy Elliott, voll cool. Und die Soul-Legende Luther Vandross. Und natürlich auch Jay-Z. Und man kann ja von Beyoncé vielleicht so, wenn wir so Destiny's Child noch so im Kopf hat, denken, ah, das ist alles so R&B-Geleier und geht irgendwann ziemlich auf die Nerven. Aber ich war echt überrascht, das kriegt die auf ihrem Soloalbum super hin. Also es gibt so viele verschiedene Musikstile hier auf dem Album, die da versammelt sind. R&B, Hip-Hop, Blues, Funk. Fast jedes Lied hat irgendwie einen neuen Stil und das ist echt gut zu hören. Also nur um verschiedene zu hören, hier Baby Boy, das ist das mit Sean Paul. Das hat so einen leicht indischen fast irgendwie Musikstil. Dann Me, Myself and I ist dann wieder so ein Rummachlied. Dann Hip-Hop-Star ist das mit Big Boy. Dann gibt es aber auch Speechless. Das ist so ein Blues mit einer richtig tollen E-Gitarre, die so ein bisschen David Gilmour-esque klingt. So. Und also mit 21, 22 musst du erstmal sowas machen. Also das Album ist echt cooler, als ich gedacht habe. So.
Da hast du mich jetzt neugierig gemacht. Das höre ich mir jetzt direkt mal an.
Ja.
Es hat ja aber auch einfach einen Grund, dass sie 20 Jahre lang eine der bedeutendsten Künstlerinnen, Musikerinnen der Welt eigentlich ist und war. Hm.
Ja, ja. Auch Rekorde gebrochen hat, was Grammys angeht und so. Ja, ja. Ja, das machst du nicht einfach so, weil du irgendwie so eine Pop-Girl-Group hast wie Destiny's Child.
Ja.
Ja.
Gut.
Doch, kann ich empfehlen. Habe ich jetzt.
Okay. Der Klaus.
So, die Band Elbow, die gibt es schon seit 1990. Die machen 2003 ein Album, das heißt Cast of Thousands. Und bei Elbow weiß man nie so genau, in welches Genre man sie einordnen soll. Das liegt daran, dass die Musik sehr vielfältig ist, in verschiedene Richtungen geht. Zum Beispiel auf dem Album A Cast of Thousands gibt es das Lied Grace Under Pressure. Und die könnten sich's einfach machen und machen daraus halt eine Ballade oder so. Aber dann kommt plötzlich so ein Tribal-Rhythmus und der Gesang von Guy Garvey, der an Peter Gabriel erinnert. Deshalb gibt es, glaube ich, auch viele Fans im Prog-Bereich. Der Gesang ändert sich dann groß gar nicht. Und ich finde ihn einen der besten Sänger im Rockgeschäft, wenn man es jetzt Rock nennen will. Ich habe die gesehen beim Rolling Stone Park Festival im Europapark vor ein paar Jahren und es war wirklich erhebend. Also die Musik ist sehr breit angelegt auf dem Album. Nicht alles, manches ist auch sehr zurückhaltend. Einmal klingt er sogar ein bisschen nach John Lennon. Das liegt natürlich auch an dem Gesangseffekt. Ich glaube, das Lied heißt Crawling with Idiot. Und insgesamt eine der interessantesten Bands aus dem UK, in dem Fall aus Manchester. Sie klingen aber überhaupt nach allem, nur nicht nach was man aus Manchester kennt. Und wie gesagt, toller Sänger, der macht auch bei einer der Neuauflagen von dem Live Aid Lied mit, Do They Know It's Christmas. Und wie gesagt, sehr angenehme Stimme, klingt ein bisschen nach Peter Gabriel. Wie gesagt, ich glaube, Cast of Thousands ist nicht ihr stärkstes Album, aber trotzdem ein sehr gutes Album. Und sie sind, glaube ich, so heimliche Superstars. Und das Konzert im Europapark damals hat gezeigt, dass sie hier, glaube ich, nur so einem bestimmten Publikum bekannt ist. Und wenn die aber, glaube ich, in England oder so spielen, da sind die Stadien, glaube ich, sogar voll. Tolle Band. Und irgendwie beim Hören von den Alben von 2003 kam es mir vor, als ein Elbow die Väter von Death Cab for Cutie, also als hätten die Kinder der Elbow-Mitglieder eine Band gegründet, die heißt Death Cab for Cutie. Und allein schon, was den Gesang angeht und so, klingt Guy Garvey wie so der Vater, der schon im Stimmbuch war, vom Sänger von Death Cab for Cutie. Ist natürlich kompletter Quatsch, aber das kam mir halt in den Sinn.
Ja, das ist echt, da gibt es eine Live-Aufnahme von denen oder ein Live-Album und da singt wirklich das ganze Stadion. Das muss in einem Riesenstadion sein, wo die da spielen. Viel kehlig wird da alles mitgesungen irgendwie. Und die dehnen diese Lieder aus und das Publikum singt dann irgendwie die Teile mit wieder. Und also sie müssen so ein ganz hingebungsvolles Publikum haben im UK. Und ja, mir ist es zu... ein Tick zu langweilig, glaube ich, irgendwie und zu sehr im Mittempo irgendwie immer und so hymnenhaft, aber schon nicht schlecht eigentlich. Hab die, glaube ich, unterschätzt auch lang und erst entdeckt die letzten Jahre mal. Jetzt kommen meine zwei Lieblingsalben des Jahres, also das erste erstmal. Die Strokes, hat der Klaus vorhin schon mal erwähnt, machen ihr zweites Album. Und die haben mich total umgehauen. Das ist das Debütalbum, da dachte ich, so cooler kann Rockmusik eigentlich nicht mehr sein. Das ist, die nehmen so die Haltung ein bisschen von den New York Bands aus den späten 70ern, die Ramones, die nehmen die Lederjacken und die Jeans und die Chucks und den Sound. Ich habe jetzt vor kurzem bei Iggy Pop vom 77er Album The Idiot, glaube ich, entdeckt, dass da einiges nach den Strokes klingt. Also da gibt's Vorbilder, glaube ich, schon so im Postpunk in den späten 70ern. Und dann machen die aber was so Originelles und Geiles daraus, dass ich das wirklich über ein paar Jahre lang gar nicht glauben konnte, wie Rockmusik noch so cool und neu auch trotzdem sein kann. Also ich glaube, die Strokes waren zu dieser Zeit wirklich die coolste Band. Und cool heißt so unangestrengt, unaufgeregt, lässig ohne Ende. Und die schütteln einen Hit nach dem anderen daraus. Ihr Rezept ist ein ganz, ganz, ganz minimalistisches Schlagzeug, ohne Toms, fast ohne Becken, wirklich nur ganz enge Hi-Hat immer, ganz, ganz groove-betonte Bassdrum-Snare. Dann eine Gitarre, die ganz oft so abgestoppte Achtellinien spielt. Und wenn Soli, dann unfassbar melodiöses Zeug. Dieser John Hammond Jr. ist eine absolute Waffe an der Gitarre. Ich finde grandios, da sind Gitarren-Soli drauf. Das kann man überhaupt nicht glauben, wie schön die aussehen. Auch nie bluesrockig, sondern immer melodiös einfach. Und dann Julian Casablancas am Gesang, der immer mit diesem so einem Telefoneffekt irgendwie singt und auch so leicht gelangweilt irgendwie wirkt. Und daraus basteln die jetzt einfach Hits, Pop-Songs, Pop-Rock-Songs, die einfach geil sind. Da ist also wenn man sich mal prinzipiell darauf einlässt, gibt es kein schwaches Lied da drauf. Das zweite, Reptilia 1251, war, glaube ich, die Single, fantastisch. Dann denkt man so, man hat es jetzt so vielleicht kapiert und dann kommt The End Has No End mit einer unfassbaren Gitarre, ganz, 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 ganz toll. Und dann das letzte Lied noch, I Can't Win, nochmal mit so einem großen Refrain. Und ich habe die ja live dann mal gesehen, 2004, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in der Folge. Ne, 2006, während der WM. Und man kann halt jedes Lied mitsingen und feiern und sich freuen. Von den ersten drei Alben auf jeden Fall mal. Ab dem dritten gibt es dann so ein paar Schwächen. Aber diese ersten beiden sind Gesamtkunstwerke für mich, für alle Ewigkeit. Und wenn ich es einmal im Jahr oder so aufleg oder irgendwie mir anhöre, in welcher Form auch immer, finde ich es immer gleich grandios und euphorisierend. Und ich habe die Strokes immer weiter verfolgt. Es ist kein Album jemals nochmal durchgängig so gut, aber sie haben immer gute Sachen dazwischen wieder. Aber diese ersten beiden Alben sind einfach groß, groß, groß. Kann das gar nicht deutlich genug sagen, wie toll ich das finde.
Ja, ja, schön. Hm. Ja, finde ich auch, glaube ich, gut. Ja. Ja.
Finde ich gut, dass du das gut
findest. Haben wir, glaube ich, auch. Ja, ja, müsste ich nochmal ein bisschen wieder nach. Reptilia natürlich voll im Kopf, aber sicherlich kenne ich auch noch viele mehr von den Songs, weil ich glaube, das mag ich auch gerne.
Solche. Ich glaube, ich kann, also ich bin mir auch sehr sicher, das zu kennen, aber ich kann jetzt mit den Titeln gerade tatsächlich nicht direkt was anfangen, aber das geht
dafür gibt es ja die Playlist.
Das geht mir ja oft so, dass ich
ja, genau.
Titel nichts anfangen kann. Und dann
also ich gehe jetzt. Ich geh
das
habe
ich
jede
übrigens
Wette
bei euch
ein.
Total häufig. Ja.
Mhm. Dass du die Bands kennst, aber dir keine Lieder.
Nee, dass ich von erstmal, ihr redet über Musik und über Bands und über Lieder und ich habe keine Ahnung und dann höre ich die Playlist und denke, ach so, das? Ja, okay,
ja,
doch,
okay.
Das kennst du, ja. Ja.
Jetzt habe ich hier, da hätte ich jetzt gewettet irgendwie, was das meistgestreamte Lied von denen ist auf Spotify, das ist natürlich Last Night, also das wäre wahrscheinlich der große Hit, das könnten, das kennen wahrscheinlich die meisten vom ersten Album, das ist wirklich ein Knaller und so ein Knaller ist auf dem Album wirklich nicht drauf, also ein Lied, das so alles überstrahlt, das ist homogener, dieses zweite Album als das erste mit diesem Überhit. Mhm. Gut, dann kommen wir zur letzten Runde, Martin.
Ja, ich habe dabei das zweite und letzte gute Album der vielleicht bedeutendsten New Metal Band, nämlich Linkin Park. Meteora heißt es, kommt 3 Jahre nach dem alles zerberstenden Hybrid Theory raus und hat auch, ich habe es mir jetzt tatsächlich nochmal hier in der Vorbereitung in Gänze angehört, weil da war es nämlich auch wieder so, ich habe mir die Tracklist angeguckt, habe die beiden Lieder rausgeschrieben, die mir sofort in den Kopf gekommen sind, nämlich Numb und Breaking the Habit. Mhm. Und bei den anderen, ja. bei drei beim Lesen, hatte ich dann im Ohr, wie es klingt, und bei den ganzen anderen aber nicht. Und dann habe ich mir das Album angehört und jedes einzelne Lied konnte ich von vorne bis hinten einfach auswendig und wusste genau, was als nächstes passiert und so weiter und so fort, weil wir das halt auch wirklich rauf und runter gehört haben. Und also es ist halt wirklich ganz, ganz klassischer New Metal mit wundervollem Gesang und krassen Geschaute von Chester und den Rap-Parts von, wie heißt das, du bist besser mit Namen, Alex, du weißt doch bestimmt, Shinoba oder irgendwie so?
Weiß ich nicht. Egal.
Nee, weiß ich, dem Rapper halt von Linkin Park.
genau.
Ja, und es ist ein bisschen schwächer als das erste, also ich finde Hybrid Theory ist immer noch das sofort Debütalbum, das Meisterwerk von denen. Und dann kommt 4 Jahre oder 5 Jahre später kommt dann ein Album, das eigentlich kein New-Metal-Album mehr ist, was logisch ist, weil nach den 2000ern gibt's halt New-Metal in dieser Form eigentlich nicht mehr. Und dann entwickeln sie sich aber halt musikalisch weiter und nichts ist schlimmer, als wenn Bands, deren Debütalbum man in seiner Jugend geliebt hat, sich musikalisch weiterentwickeln.
Das kann es wurde dann auch wirklich ertragen. Langweilig, ultra schlimm. Ja, genau. Shinoda heißt er. Mike Shinoda. Ja,
war ich dann nachher.
Ja, stimmt. Aber Meteora, ganz toll. Ich habe es mir auch in der Vorbereitung angehört. Genau das, was du sagst. Also ein Lied nach dem anderen. Und ich denke mir, hast du das Album wirklich damals so dezidiert viel gehört? Aber irgendwie anscheinend ja.
So. Allein schon dieses Intro mit diesen Bahngleisen. Also mit dieser Zug, der über so Bahngleise klackert. Allein das hat mich, also das habe ich 5 Sekunden gehört und mir war das ganze Album entfaltete sich nochmal so vor meinem inneren Ohr schon direkt.
Ja, und Breaking the Habit finde ich auch einfach vom Pacing super gut. Das kann man auch heute immer noch super hören zum Total Joggen gut. Zum Beispiel, weil es einen richtig schönen, schnellen Beat hat und so. Ja, viel, viel Gutes drauf, ja. Und Numb kam dann ja auch noch 2004 nochmal neu raus in dieser Version mit Jay-Z zusammen. Ja. Ah, Numb Encore, das ist aber noch eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Ja. Marc, irgendwas zu Linkin Park?
Gar nichts. Ich habe nicht mal eine Meinung.
Manchmal auch
ist auch
und,
gut.
Und über die Toten ja auch sonst nur Gutes, ne?
Ja, ja, genau. Wir bleiben bei weiblichem Gesang und kommen zurück zu deutscher Musik. Zirkelschluss. Und kommen zu Wir sind Helden mit Die Reklamation. Ich mochte die, genau, Martins Reaktion ist deutlich. Und mir ging es damals auch so, ich mochte die früher erstmal nicht. Ich fand das alles zu prätentiös, intellektuelles, politisch, zu linkes Stilmitteldauerfeuer. So Musik für Arte-Gucker. So, ich fand das war zu eben, und
zu konstruiert einfach.
Ja, genau. Und mittlerweile bin ich aber Deutschlehrer und nutze gerne Stilmittel und dafür auch gerne Heldensongs so im Unterricht, so, weil da kann man viel draus ziehen. Und manchmal gucke ich auch Arte, also eigentlich häufig. Und deswegen finde ich das heute besser als früher, wenn auch immer noch nicht gut, aber trotzdem ist es wichtig. So. Judith Holofernes, Marc Tavassol, Jean-Michel Tourette, allein schon diese Namen, Pola Roy. Und dann, also ich mochte die damals nicht, aber meine Frau, die damals natürlich noch nicht meine Frau war, die kannte ich noch gar nicht, war große Fanin dieser Band von deren Anfangszeit an. Und wir haben dann auch später andere Alben, so Von hier an blind und so, haben wir häufiger gehört. Aber ich glaube, Die Reklamation ist von Wir sind Helden schon noch mit das als wichtigstes Album zu deklarieren, weil es halt das Debütalbum ist und weil da typische Songs halt drauf sind, wie zum Beispiel Denkmal oder Aurelie und halt Guten Tag und so. Es geht viel um Konsum und Gesellschaftskritik, so deutsche Eigenheiten, ja, so. Sehr links, eigentlich müsste Martin das sehr gerne mögen, aber dann vielleicht doch zu konstruiert oder so. Nee, na, keine Ahnung. Mir. Also zu berlinisch irgendwie. Sehr berlinisch. Nee.
Also ich bin also damals nicht mit warm geworden und aber jetzt auch heute in der Retroperspektive.
Ja.
Nichts mehr. Also ich fand hab die bei Harald Schmidt auch zum ersten Mal wahrgenommen. Da
würde die heute nicht mehr hingehen, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Die sind die haben da gespielt und der kommt ja auch in dem Video vor von Reklamation schon. Also das würde diese These des Konstruierten eigentlich fast unterstützen, wo ja, das ist ja ein Video, das so aus so Fotokollagen irgendwie besteht oder wie so eine Fotostory irgendwie gemacht ist. Und da nehmen die schon vorweg, dass die mal bei Harald Schmidt sind. Und dann weiß ich noch, dann sind dann so Sprechblasen drin und Harald Schmidt so und ich so. Irgendwie kommt dann in diesem Video schon vor und das wurde dann da auch thematisiert. Also ich war sehr, sehr, sehr begeistert, als ich die gesehen habe. Ich fand Judith Holofernes eine ganz tolle Frau, also auf mehreren Ebenen. Und ich fand die Texte gut und schlau und das war eben nicht so konstruiert, wie man das diesen linken Diskurs-Pop oder so halt bisher gewöhnt war. Also ich denke mal so an so Fehlfarben oder dann eben Tokotronic oder so. Das war halt dann so wirklich ein bisschen schlau, ja, oder nicht ein wenig angreifbarer natürlich, weil sie halt nicht so cool waren und weil sie nicht so verklausuliert waren, dass dann eh niemand mehr kapiert hat, worum es eigentlich geht. Ja, sie waren halt nicht so super subversiv in ihrem Hamburger Schule, so wo man denkt, so ich verstehe eigentlich kein Wort, aber es ist sicher wahnsinnig wichtig alles irgendwie. und da waren sie halt mehr down to earth, ein bisschen klarer. Und dadurch halt vielleicht dann auch angreifbarer, ja, weil man halt dann gesagt hat, ah, die sind halt vielleicht nicht so schlau oder so, was weiß denn ich. Aber ich fand es schon ganz, ganz toll, was die da gemacht haben. Auch musikalisch, da war ein bisschen Neue Deutsche Welle drin und Indie-Rock und so gute Kombination. Und bin dann aber auch irgendwann dem Hype dann auch nicht mehr gefolgt. Die hat ja der Erfolg dann auch total überrollt. Die wurden ja wirklich von 0 auf 100 ja riesengroß dann. Und ich habe auch da mal Interviews mit ihr gehört. Das hat die ja schon auch zerlegt dann auch menschlich. Und wie geht man damit um mit diesem Erfolg und so. Und das ist ja, sind ja auch so Typen, die so eine Art von Erfolg eigentlich gar nicht wollen. So wie viele dieser Bands der 90er. Und ich fand...
machen die es ja auch nicht mehr.
Ja, eben. Ja. Also das war dann sicher auch der Grund. Ich fand dann so das letzte Album nochmal ganz schön oder das vorletzte, Bring mich nach Hause. Also da gab es auch echt nochmal ein paar Lieder, die haben mich wirklich extrem berührt, nachdem ich so zwischendrin mal ausgestiegen war. Aber verfolgt es immer auch, was sie so macht. Irgendwie, die schreibt ja auch Bücher jetzt mittlerweile und ist auch viel in Podcasts und so unterwegs und hört ja eigentlich auch gern zu.
Ich habe die ja mal getroffen. Mhm. Meine Frau hat mal einem Gewinnspiel teilgenommen und natürlich gewonnen von der Deutschen Bahn. Und da ging es darum, dass man mit einem Promi in einem Waggon nach Hamburg fährt, dann nach Schläfen und wieder zurückfährt. Und in dem Fall war es halt Judith Holofernes. Und da war es halt so, dass wir dann wirklich, also Meet and Greet mäßig, mit der im Bordbistro Mittag gegessen haben. Und da konnten wir ein bisschen quasseln. Das war so ein bisschen cringe, weil ich war da irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Da waren so andere Fans, die haben mir noch nachträglich zum Geburtstag gratuliert und so. Das war alles so ein bisschen und dann hat sie noch irgendwie aus einem Buch vorgelesen und auch gesungen und so. Das war ganz interessant. Aber da hat sie halt auch von eben der Trennung der Band erzählt und warum sie das gemacht haben und so. Und dass auch einfach keine Zeit mehr dafür hatten, so nach Kindern und so. Ja, also, dass das einfach so ganz rationale Entscheidung war. Aber war immer noch wichtig. Die hatte dann da wieder irgendeinen Fernsehtermin da in Hamburg und also ist immer noch prominent. So.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ist auch in Freiburg aufgewachsen. Das war dann hier so auch oft Thema natürlich. Oder, das ging so. Immer, oder hat ihre Jugend in Freiburg verbracht, bis sie dann nach Berlin ist. Und es passt auch irgendwie zu ihr. Finde ich. So, dann haben wir den Klaus mit seinem letzten Album.
Bright Yellow, Bright Orange, der Titel eines Albums, das Mark wahrscheinlich stinkelangweilig findet. Im Rolling Stone wird die Band seit Jahren gefeiert, wobei man sagen muss, von der Band, die aus Australien stammt, von den beiden Songschreibern lebt nur noch einer, weil im Jahr 2006 starb Grant McLennan, der einer von den zwei Songschreibern der Go-Betweens aus Australien. Robert Forster ist noch übrig und ich glaube, irgendjemand von Rolling Stone kennt den persönlich. Der ist, glaube ich, auch mit einer Deutschen verheiratet und hat eine Verbindung zu Deutschland. Und er wird abgefeiert, dass Mark nur den Kopf schütteln kann, glaube ich. Und im Jahr 2003 machen die Go-Betweens nach ihrer Rückkehr, nach 10-jähriger Pause, das zweite Album. Das erste hieß, im Jahr 2000 hieß The Friends of Rachel Wood oder so. Und jetzt gibt's das Album Bright Yellow, Bright Orange. Und es ist ziemlich folkig. Mein Lieblingslied darauf heißt Mrs. Morgan. Die Sänger wechseln sich ab, also wahrscheinlich jeweils der singt das Lied, der das Lied geschrieben hat. Und Robert Forster klingt in meinen Ohren immer so ein bisschen nach Lou Reed. Manchmal singt er meiner Meinung nach etwas falsch, aber mit einer sehr charakteristischen Stimme, die ich mag. Das Album vor ihrer längeren Pause hieß 16 Lovers Lane, das ich sehr, sehr schön finde. Das ist eigentlich reine Popmusik. Und hier ist bisschen erdiger. Zum Teil klingt es also nicht ganz nach Country, aber ein Lied geht so ziemlich nach vorne und müsste Mark eigentlich gefallen, aber ich glaube, schon wenn er den Namen The Go-Betweens hört, gehen bei ihm die Ohren zu. Und ich verstehe es, wenn man das langweilig findet, aber wie gesagt, das Lied Mrs. Morgan finde ich sehr, sehr schön und die Go-Betweens waren eigentlich immer so die Lieblinge der Indie-Presse und eine der wenigen Bands aus Australien. Und wie gesagt, 2006 starb Grant McLennan, überraschend. Und ab dort gibt es nur noch Robert Forster solo. Und das Album, wenn man es sich nicht ganz anhören möchte, könnte man ja auf das Lied Mrs. Morgan reduzieren. Ein sehr, sehr schönes Lied. Mark, hör's dir an.
Ja, da hat er mit allem recht, was er da gesagt hat. Es ist also wirklich, glaube ich, die langweiligste Band der Welt. Also vor allem das Missverhältnis zwischen dem Lob in der Musikpresse, das ich eigentlich seit Jahren lese über diese Band, und das, was ich dann höre, wenn ich versuche, mir das anzuhören, ist wirklich bizarr. Allerdings muss ich noch sagen, auf diesem Album, das er erwähnt hat, 16 Lovers Lane, ist ein Lied drauf, das ich wirklich toll finde. Love Goes On. Das ist wirklich ein tolles Lied. Das ist wirklich ein gutes Lied, aber leider ihr einziges. So, finde ich. Aber das weiß ich schon. Das ist nur subjektiv und Klaus hat vielleicht auch recht. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht. Jetzt kommt...
Müsst ihr unter euch ausmachen, weil ich habe von denen noch nie gehört.
Ja, ihr seid jung. Ihr seid entschuldigt. Ja. Jetzt... Debütalbum einer Band, die man kennt heute, aber vielleicht kennen die das Debütalbum gar nicht so viele Leute, wie die Band heute kennen oder zumindest mal zwischendurch gefeiert haben, dann auch in Stadien und so weiter. Die Kings of Leon machen ihr Debütalbum. Oh. Es heißt Youth and Young Manhood und so klingt es auch. Es ist Musik, die sehr männlich klingt. Es ist eine... Ja, eine Musik, das, man sieht's am Cover schon, dieser Schattenriss, dieser vier lang bemähnten Köpfe da, die stehen so in der Tradition der großen Rock-Monolithen. Da tun sich gleich so Deep Purple und Led Zeppelin-Assoziationen auf. Das heißt, wir sind so mit einem Bein auf jeden Fall knietief im 70er Gitarrenrock drin. Und das wird auf jeden Fall schon deutlich, wenn man das Album auflegt. Aber, und das ist die zweite Seite. Es ist halt eben nicht Led Zeppelin, keine Led Zeppelin-Kopie oder so, wie es jetzt Greta Van Fleet oder so heute machen, sondern da ist auch eine ganze, das andere Bein steht im Postrock oder im Postpunk und steht im Indie-Rock und die haben die Strokes auch gehört, das Debüt von 2001, jede Wette. Und jetzt kommt plötzlich dieses lässige Strokes-Ding da rein. Und jetzt haben wir eine Mischung aus Southern Rock und Indie Rock irgendwie. Und jetzt klingen die wie so eine Mischung aus den jungen AC/DC, vielleicht den 70er Jahre Stones und den Strokes. Und es ist so eine unfassbar geile Mischung, die noch veredelt wird durch diese abartige Stimme. Also ich finde diesen Sänger... Ich finde das finde jetzt ich eine der besten Stimmen der Rockmusik in den letzten Jahren. Das ist der Hammer. So muss so Bluesrock irgendwie auch klingen. Entweder klingt er so lässig wie Julian Casablancas oder man singt halt so. Also ich finde, ich weiß nicht, ich muss halt immer an Bon Scott denken. Das ist so ein bisschen, wenn man nur die Stimme hört und ich habe den jahrelang gar nicht gesehen, wie der aussieht. Wenn man nur die Stimme hört, denkt man an so einen freakigen, coolen Clown irgendwie, an so einen Typ, so der so in der Tradition von Alex Harvey steht, so diese Freaks irgendwie, die auch so selbstironisch irgendwie in ihrer Rocksängerrolle da aufgehen und eben Bon Scott vor allem. Jetzt habe ich die dann gesehen live auf dem Southside Festival und war total erschrocken, weil der Typ irgendwie einerseits ganz gut aussieht und andererseits überhaupt keine Ausstrahlung hat und total langweilig auf der Bühne steht, irgendwie mit einer Lederjacke und diese Stimme überhaupt nicht zu dieser Optik passt. Und ich habe das während des ganzen Konzertes überhaupt nicht zusammengekriegt. Dachte, das ist doch nicht der Typ. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Ich habe mir den wie so einen Rock'n'Roll-Derwisch irgendwie vorgestellt. Und jetzt steht der da so langweilig und gut aussehend auf der Bühne rum und hat null Ausstrahlung und macht gar nichts. Und es ist so schade und es war ein sehr abtörnendes Konzert, aber dennoch liebe ich diese ersten beiden Alben, als sie noch diesen Stil hatten. Und dann haben sie so ein Übergangsalbum gemacht und dann kam Sex on Fire und dann waren sie plötzlich in die Stadionband und dann wurden sie eigentlich ein bisschen langweilig, obwohl ich immer noch vieles gut finde auch später. Aber diese ersten beiden Alben sind unfassbar, weil sie eben so geil im Südstaaten-Rock noch drin hocken. Also schon allein die ersten beiden Lieder, Red Morning Like, Light und Happy Alone, sind, ich weiß gar nicht, toll, geil, großartig, euphorisierend. Und gerade dieses Happy Alone bringt, glaube ich, diese Mischung 70er-Jahre-Rock und Strokes so schön auf den Punkt. Man kann sich, glaube ich, nur schwer vorstellen. Aber wenn man es anhört, glaube ich, denkt man, genau so klingt's.
Finde ich total spannend, weil ich kannte die auch erst seit dem 2008er Album da, wo Sex on Fire drauf war. Ja. Und ich fand das ja damals gar nicht so toll wie alle. So, und oder Use Somebody. Ich fand das eher ein bisschen langweilig. Also ich werde mir das mal anhören. Also das klingt ja ganz gut.
Ja, das ist der Hammer. Ich war dann auch, also das dritte Album ist dann so, dachte ich, oh, jetzt versuchen sie irgendwas. Ich weiß nicht genau was und war dann echt enttäuscht. Und plötzlich haben die so einen riesen Hit und sind eine Stadionband. Und ich dachte immer, ja, schade. Auch, ja, wo ist meine tolle Band da von diesen ersten beiden Alben?
Ja, dass das 5 Jahre gedauert halt auch, ne? Also dass sie dann irgendwie so richtig den aber gut.
Ja, aber die haben da wirklich eine extreme Stilkorrektur vorgenommen. Die waren dann mal Vorgruppe von U2 und das hört man dem dritten Album an. Und deswegen, also das ist wirklich ein klassisches Übergangsalbum, wo sie noch nicht wissen, wo sie hin sollen. Das ist eigentlich auch ein bisschen langweilig. Und dann sind sie eben bei diesem Sex on Fire Album gelandet und diesem Sound. Und der hat halt dann den Erfolg gebracht. Und das ist halt dann eine Entwicklung, da landet man nicht einfach so von irgendwie von einem Tag auf den anderen. Da muss man halt hin als Band irgendwie und das muss man dann auch wollen. Und das ist auch eine Entscheidung dann für mehr Erfolg sicherlich dann auch. Man sagt, wie können wir größer werden? Ja, dann sind wir durch, oder?
Da sind wir doch schon durch.
Doch schon durch. In so kaum 2,5 Stunden
geredet. In ziemlich genau 1,5 Stunden.
Also, ich denke mal, ja, genau. Vielen Dank, ihr zwei. Das war erhellend auch.
Das war uns wie immer ein Vergnügen.
Ja, und auch wirklich toll, wie krass diese Unterschiede sind. Also zwischen so, ihr zwei seid so ja schon so auf einer Wellenlänge. Dann Klaus mit seinen auch wirklich jetzt in 2003 wieder total abseitigen Platten irgendwie, wo ich auch kein einziges gekannt habe jetzt davon. So, wo er mir schon die Liste geschickt hat, dachte ich, was soll denn der Scheiß? Also, was ist denn das für Zeug, ja, wo ich denke, ich kenne mich einigermaßen aus, ja. Ich kenne nichts, da habe ich jetzt bei euch noch mehr gekannt, wie das, was er da gebracht hat. Und, und dann halt ja mein Kram noch irgendwie. Aber schön, interessant, von allen Seiten das Jahr eingekreist.
Genau, so wie so Napoleon-mäßige Armee. Ja. So haben wir von den Flanken her alles eingekreist. Genau. Ja, genau so. Das Jahr kommt hier nicht mehr ungeschoren davon.
Also gut. Jungs, vielen Dank. Wieder ein großes Vergnügen, wie immer. Wir hören uns demnächst wieder zu einem anderen 2000er-Jahr. Wir haben ja noch einige im Köcher. Macht's gut. Bis bald. Tschüss an alle. Dreht nicht durch. Ciao.
Ciao.
Tschüss.